E-Kerne Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom E-Kerne Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Holger und ich spreche hier über Ereignisse und Menschen, die einen besonderen Bezug zu Eckernförde haben, die Eckernförde und die Umgebung eben ganz besonders ausmachen. Und dies ist die zweite Folge in einer kleinen Serie über einen jungen Menschen, der sich aufmachte, die Welt zu erradeln. Wer wissen möchte, um wen es sich dabei genau handelt und wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass er sich auf den Weg gemacht hat, der hört sich am besten die vorangegangene Folge zuerst an. Wer es aber nicht aushalten kann und etwas über die Route, über die besonderen Ereignisse und ganz besondere Momente auf der Reise bisher zu erfahren, der ist hier und jetzt genau richtig. Und der, um den es geht, der sitzt mir heute wieder gegenüber. Moin Hauke, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast und wir ein bisschen quatschen können.
Moin Moin.
Schön. Jetzt bist du ja schon sozusagen ein alter Podcast-Hase. Wie war der erste Podcast für dich? War das okay für dich oder warst du aufgeregt oder... Ist das eine deiner lässigsten Übungen?
Nee, am Anfang war ich schon ein bisschen...
Okay.
Aber ich habe es sehr genossen, ja.
Das ist gut. Du hast es auch sehr gut gemacht und habe ich dir letztes Mal auch schon gesagt, insbesondere die Art, wie du es erzählt hast, einfach so authentisch, dass man sich gut vorstellen kann, was du so für Gedanken gehabt hast, als du den Entschluss gefasst hast. Und ja, umso gespannter bin ich jetzt darauf, wie du sozusagen deine Reise da gemeistert hast. Wir hatten ja in der ersten Folge darüber gesprochen, was so deine Idee war, dass du letztendlich über Jahre hinweg immer diesen Wunsch hattest, auf Weltreise zu gehen. Und am Ende haben wir dann den Podcast sozusagen unterbrochen, an der Stelle, wo du sozusagen startklar warst, hochmotiviert und wo es endlich losgehen sollte.
Genau.
Guck mal, ich bin ja jetzt ein bisschen älter als du und ich habe auch Familie, ich habe auch Kinder und so und da interessiert mich natürlich, wie war denn der Abschied von deinen Freunden und von deiner Familie, als du losgefahren bist?
Ja, also eine Woche vorher, bevor ich abgefahren bin, gab es eine riesengroße Abschiedsparty.
Ach cool.
Also die habe ich selber organisiert. So.
Ach so, okay.
Ich wollte einfach nochmal alle Leute, auf die ich Bock habe, wollte ich nochmal zusammen haben. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie viele Leute das am Ende waren. Manche sind früher gegangen, manche später gekommen. Ich glaube, so insgesamt waren das schon über die 100 Leute.
Okay, schön.
Und dann der richtige Abschied, dann, wo ich losgefahren bin, das war dann nur... die Familie und die bei uns noch mit auf dem Hof wohnen. Und es war letztendlich für mich nicht ganz so emotional, weil die Aufregung mit drin war. Also diese, jetzt geht's endlich los und wow. Und jetzt geht das Abenteuer los. Der Fokus lag ja voll auf dem Abenteuer.
Ja.
Und ich wusste auch schon, dass ich meine Mutter 2 Monate später nochmal wiedersehen werde.
Ach cool.
Das war schon geplant, dass sie mich dann in Rumänien einmal besucht.
Schön.
Insofern ging das tatsächlich. Es wurde in mir im Nachhinein dann eher so bewusst, oh krass, ich sehe die jetzt so lange nicht wieder.
Ja. Und ihr habt aber schon Kontakt gehalten immer über Handy und Videotelefonie und so, ne?
Ja, also immer über WhatsApp. Telefoniert dann insgesamt eher weniger, weil ich für mich irgendwann festgestellt habe, so jedes Mal, nachdem ich mit irgendwie Freunden oder mit der Familie telefoniert habe, wurde ich danach ein bisschen
traurig.
Kriegte ich ein bisschen Heimweh. Und das konnte ich ein bisschen vermeiden, indem wir halt nicht so viel telefoniert haben.
Habt ihr das vorher auch so besprochen, als du losgefahren bist?
Nee. Also es war von vornherein klar so, wir werden jetzt nicht hier irgendwie jeden Tag fragen, so was geht gerade ab. Also das haben wir von vornherein geklärt. Aber zum Beispiel dieses mit dem nicht so oft telefonieren, also beziehungsweise deutlich seltener, als ich es erwartet hätte eigentlich, das hat sich so herauskristallisiert.
Ergeben, ne? Ja. Und war das am Anfang so, dass sozusagen du dann auch immer mal Bescheid sagen solltest, wo du denn jetzt bist irgendwie?
Nee. Das ist auch gar nicht nötig gewesen, weil ich mache Polar Steps. Hast du davon schon mal gehört?
Nee, noch nie.
Das ist wie ein Online-Tagebuch. und dieses Online-Tagebuch trackt im Hintergrund einfach den Standort vom Gerät.
So. Okay.
Das heißt, wenn man das anhat, dann braucht man nichts weiter machen. Der Standort wird, oder beziehungsweise auch die Route dadurch, wird auf einer Karte verzeichnet.
Okay.
Und dann kann man immer Steps hinzufügen. Zum Beispiel, ich habe es halt immer abends gemacht, einmal ein paar Bilder vom Tag hochgeladen, ein bisschen was dazu geschrieben, was habe ich heute gemacht.
Mhm.
Genau, das ist einmal für mich irgendwie wie ein Tagebuch.
Wie ein Blog letztendlich so ein bisschen.
So ein bisschen,
nur ein bisschen leichter, weil die Funktionen mit, du musst da nicht immer reinschreiben, ich bin jetzt gerade hier, sondern das macht das Ding dann automatisch so.
Genau, genau. Okay. Und dadurch war das gar nicht mehr nötig, ja.
Ist das für jeden einsehbar oder?
Nein.
Oder? Nee, das ist nur für die Leute, denen du das erlaubst sozusagen.
Genau, das ist nur für die Leute. Also man kann auch bei Polar Steps Leute suchen, da wird man mich wahrscheinlich auch finden und dann kann man mir eine Folgeanfrage schicken. Aber wenn ich die Leute nicht kenne, dann akzeptiere ich die nicht.
Also so wie Snapchat so ein bisschen. So.
Ja, wenn man so will, ja. Also es ist jetzt nicht wie bei Instagram, wo mir jetzt einfach jeder folgen kann, sondern nur die, die den Link haben oder die ich halt einfach so akzeptiere.
Genau. Ja. Wo wir gerade dabei sind, dokumentierst du irgendwie auf sozialen Netzwerken?
Ja, ich dokumentiere auf Instagram. Das ist nicht hochprofessionell, was ich da mache.
Nee, muss ja nicht.
ich glaube auch nicht, dass ich damit jemals irgendwie Geld verdienen werde, weil dafür gehört noch deutlich mehr dazu und deutlich mehr Arbeit, Aufwand und so. Aber genau, da poste ich immer mal wieder was, auch vor allem in den Stories, hin und wieder mal einen kleinen Beitrag.
Okay, aber jetzt für dich, um das aufzuschreiben, dein Tagebuch ist dann Polar Steps.
So ein Polar bisschen, Steps, ne? Genau. Und ich schreibe aber auch noch händisch.
Ach super.
Für mich.
Ach wie
toll. Das ist dann wirklich nur für mich. Das ist dann aber eher so das Buch nicht, heute habe ich das und das gemacht, sondern das schreibe ich kapitelweise, so wie ich meine Routen plane.
Mhm.
Also immer so, weiß nicht, 600 Kilometer oder 1000 Kilometer. Dann lasse ich eine Etappe weiter vergehen und schreibe es dann. Dadurch vergesse ich dann, dass die unnötigen Informationen, solche Sachen wie, wo habe ich an dem Tag und da und da geschlafen, sondern da geht es halt mehr darum, okay, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich gelernt, das schreibe ich da dann nieder, genau, was nicht jeder wissen braucht.
Naja.
Ja.
Muss nur, also muss gar nicht, aber das stelle ich mir total spannend vor, wenn du das mal rausholst, entweder wenn du hinterher wieder da bist oder vielleicht auch irgendwann mal, wenn du das mit Abstand irgendwie betrachtest, ist das bestimmt eine tolle Erfahrung. Kommen wir irgendwann nochmal zu. Aber okay, jetzt fährst du los. Du bist dann tatsächlich auch an deinem Wohnort mit dem Rad losgefahren. Ne? Nicht irgendwo anders erst mit dem Zug hin, sondern direkt da los.
Genau.
Kannst du dich noch erinnern, wie so deine erste Strecke war? Also wie bist du da lang gefahren? Du bist von hier aus los und dann...
Ich bin von hier aus Richtung Gettorf gefahren und dann aber nicht über Gettorf Richtung Kiel, sondern das heißt Großkönigsförde.
Ja.
Über die Fähre.
Ja, genau.
Nordostseekanal da hinten. So, dann bin ich von da aus nach Kronshagen rein. Also weiter im Kanal Kronshagen. Einmal komplett durch Kiel durch. Und dann in Richtung, was war das nächste? Genau, bis zum Weißenhäuser Strand.
Das war der erste Tag sozusagen.
Das war der erste Tag, genau.
Nee, stimmt gar nicht.
Ich bin nach Lübeck.
Nach Lübeck? Ja. Ui. Das sind aber dann auch schon so 150 Kilometer? Nee,
das waren 105 oder so.
Ja, okay. Aber das ist ja auch schon mal.
Das hatte ich auch nicht geplant, aber dann war ich irgendwie so schnell und dachte, ja, komm, mein Opa wohnt nämlich in Lübeck. Und das war sowieso geplant, dass wir uns dann nochmal sehen.
Ja.
Zum Frühstück irgendwie Kaffee trinken oder so oder was auch immer. Angerufen, kann ich bei dir schlafen?
Ja.
Bin doch schon so weit gekommen.
Ja. Und bist du dann in Deutschland noch bei anderen bekannten Kumpels Freunden gewesen? Oder?
Ja.
Das hast du schon noch ausgenutzt, dass du da sozusagen dann noch nicht immer Zelt aufbauen musstest, sondern dann konntest du irgendwo im Haus schlafen.
Ja, genau. Das nächste war Berlin. Da habe ich erst einen Freund besucht. Da war ich nochmal drei Tage? Weiß ich gar nicht genau. Nee, 2 Tage. Dann noch zu einer ehemaligen Klassenkameradin. Da habe ich auch nochmal eine Nacht geschlafen, glaube ich. Und dann nochmal 30 Kilometer weitergefahren zu meinem Cousin. Genau, das waren eigentlich die Stationen in Deutschland.
Und dann bist du wo sozusagen über die Grenze gefahren? In welches Land?
Nach Tschechien rein.
Nach Tschechien?
Genau.
Nicht nach Polen, sondern nach Tschechien?
Nach Tschechien, da hinter der sächsischen Schweiz.
Ja.
Da bin ich über die Grenze gefahren.
Und warst du dann auch in Prag?
Ja, genau. Ich bin letztendlich dann ganz viel an der Elbe lang gefahren.
Ja.
Genau, Prag war dann die nächste große Stadt.
Ja. Und hast du ein bisschen Zeit verbracht? Hast du dir das mal angeguckt oder bist du einfach nur durchgerauscht da?
Relativ wenig. Ich war wie lange war ich da? 3 Tage oder so. Mhm. Habe aber auch dann irgendwie die meiste Zeit tatsächlich auch im Hostel verbracht, weil das war mein erstes Mal in einem Hostel,
okay.
So ein internationales Hostel.
Ja.
Und zuerst war ich völlig überfordert, weil jetzt musste ich plötzlich Englisch sprechen und so, da war ich gar nicht mehr drin. Also ich war in der Schule, war ich gut in Englisch, aber dann über die Ausbildung habe ich 3 Jahre kein Englisch gesprochen eigentlich. Und war dann erstmal voll überfordert, aber dann hat es auch mega Spaß gemacht, habe mich da halt mit ganz vielen irgendwie connected und ausgetauscht. Und dann ist es ja auch so, dass die ganzen Touristenattraktionen in solchen Städten, die sind ja immer teuer.
Ja, ja.
Muss immer Eintritt zahlen.
Das stimmt.
Und ich bin schon relativ geizig und war dann einfach nicht bereit, so viel Geld dafür auszugeben. Und bin dann letztendlich eigentlich nur mit dem Fahrrad irgendwie durch die Stadt gefahren, hab die
Brücke Ratschin und
ja,
so.
Ja, genau, das habe ich irgendwie alles ein bisschen fotografiert und genossen. So. Das war es aber eigentlich auch schon von Prag.
Wie hast du es überhaupt mit der Kohle gemacht? Hast du gesagt, okay, ich habe jetzt hier ein Budget X, das steht mir zur Verfügung und das muss irgendwie lang so? Oder hast du gesagt, okay, notfalls gucke ich auch, ob ich irgendwie arbeiten kann auf der Tour irgendwie und mir ein bisschen Geld verdienen?
Ja, genau. Also ich habe relativ gutes Startbudget gehabt, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und bin auf jeden Fall damit rangegangen, so, wenn das Geld alle ist, ja, dann muss ich halt arbeiten.
Mhm.
Inzwischen bin ich eher so, dass, wenn das Geld mir vor Australien ausgeht, wo ich sowieso arbeiten werde, dann leihe ich mir was und zahle das wieder zurück, weil in den meisten Ländern davor, ja, da verdient man halt nichts.
Verdient man nicht, ne?
Ja. So, das lohnt sich dann einfach nicht. Das ist einfach günstiger, wenn ich mir was leihe und dann das in Australien dann wieder zurückzahlt, genau.
Hast du denn jetzt schon mal gearbeitet auf der Tour irgendwo?
Ja, einmal in Rumänien.
Okay.
Für einen Monat. Das war jetzt nicht, weil ich schon wusste, oh, ich brauche jetzt schon Geld, sondern ich fand Rumänien immer schon mal irgendwie interessant, weil es war so was Mystisches. Ich wusste nicht viel darüber, aber hatte schon gehört, oh mein Gott, da gibt es sehr, sehr schöne
Vampire
Natur.
Vampire gibt es da, Mann.
Ja, gibt es sehr, sehr schöne Natur und hatte auch schon mal gehört, irgendwas da mit Siebenbürgen und so, da ist auch irgendwas, irgendwie was mit deutscher Geschichte. Und dann hatte ich kurz vorher auf einer Fortbildung hatte ich einen Architekten kennengelernt, der in Rumänien da in Siebenbürgen Projekte umsetzt.
Ah, okay.
Und dann dachte ich, ja komm, frag ihn mal, vielleicht kennt er jemanden, wo ich arbeiten kann oder hat selber gerade ein Projekt im Laufen, wo ich mitarbeiten kann. Genau, und über den habe ich dann da Kontakte bekommen.
Und das wusstest du aber schon in Deutschland,
genau,
dass der da unten ist.
Das war schon in Deutschland geplant, dass ich da arbeiten werde.
Okay.
Und der Arbeitsplatz war sozusagen auch schon fest, als ich noch in Deutschland war.
Und du wusstest auch den Starttermin sozusagen. Also
Nee?
Okay, du konntest ankommen, wann du wolltest.
Genau, das war so, ich habe dem Typen gesagt, ich vermute, dass ich dann und dann da bin. Und ihm nachher kurz vorher nochmal gesagt, so, jetzt weiß ich, dann und dann bin ich da. Letztendlich habe ich ihm auch irgendwie ein falsches Datum gesagt, weil ich ja vom Datum her gar keine Ahnung mehr hatte, was eigentlich für ein Tag ist und so.
Ja, ja.
Und dann stand ich da und keiner war da. Das ist das erste Mal ein bisschen Chaos, aber hat sich dann alles irgendwie super geregelt.
Was war denn, kannst du noch dich erinnern, wann warst du denn in Tschechien sozusagen? War das noch relativ im Juni los? Wie lange hat es gebraucht, bis du in Tschechien warst?
Kann ich eigentlich einfach mal in Polar Steps nachgucken.
Ja, nur so ungefähr, nee, bist du schnell unterwegs gewesen? Also 3-4 Wochen oder eher 7-8 Wochen? Oder?
Nee, in Tschechien, da war ich nach 2 Wochen.
Okay.
Ich habe in Europa relativ Gas gegeben, weil ich halt schnell aus dem teuren Europa rauskommen wollte.
Ja.
Deswegen bin ich da ziemlich durchgeheizt eigentlich.
Okay, und dann Tschechien, und wie ging es dann weiter?
Dann nach Österreich rein.
Nach Österreich rein, ja.
Genau, und dann ein bisschen an der Donau lang gefahren.
Ja.
Also einmal durch Wien durch, dann nach Bratislava.
Okay.
Dann noch ein Stück weiter an der
Donau. Bratislava ist
Slowakei.
Slowakei.
Genau. Noch ein bisschen weiter an der Donau. Dann von der Donau weg, um ein bisschen abzukürzen, nach Budapest, also Ungarn.
Ungarn, ja.
Und von da aus dann nach Rumänien rein.
Nach Rumänien.
Ziemlich ins Zentrum von Rumänien.
Okay. Und dann warst du einen Monat in Rumänien und dann war ja wahrscheinlich auch Herbst, Winter dann schon, ne? Oder?
Nein? Da war Hochsommer.
Hochsommer?
Ja.
Ach stimmt, wenn du, okay. August, September.
Genau, ich war, hab genau einen Monat gebraucht, bis ich in Rumänien war. Hab dann einen Monat da gearbeitet. Dann hat mich meine Mutter besucht.
Stimmt, ja, sagtest genau. du, ja.
Und da haben wir noch eine Woche Wanderurlaub gemacht und dann bin ich erst weitergefahren.
Ach cool.
Und da war es dann richtig heiß, als ich weitergefahren bin.
Ja.
Das war richtig Hochsommer, so mit 40 Grad und so, das war nicht so cool.
Wer hat mir das denn erzählt? Ich hab's vergessen. Auch jemand, also jetzt eine Frau so meinem Alter, vielleicht ein Tick älter, die mit ihrer Tochter da nämlich auch zu einer Radtour hingefahren ist nach Rumänien und das total unterschätzt hat, wie heiß das im Sommer ist. Die hat gesagt, wir wollten da irgendwie, was weiß ich, 10-12 Tage irgendwo langfahren. Wir haben es abgebrochen. Mhm. Wir haben es gelassen, weil das einfach viel, viel zu heiß ist.
Ja. Es kommt auch stark darauf an, wo man ist, ne? Mhm. Also vor allem in der Walachei, also südlich der Südkarpaten, so in Richtung Bukarest, da ist dann halt richtig heiß, ne? Und also auch im Bereich Transsilvanien, das liegt halt ein kleines bisschen höher.
Okay.
Das heißt, da ist dann vielleicht auch heiß, aber nicht ganz so schlimm. In den Karpaten ist es natürlich noch erträglicher. Aber da im Süden, da bin ich auch echt fast gestorben.
Das glaube ich dir. Und was hast du dann gemacht? Dann bist du immer nur so lange gefahren, wie du konntest und hast dann Pause gemacht, oder wie?
Ja, vor allem einfach mega viel getrunken.
Mega viel getrunken.
Und irgendwie weiter durchgezogen. Aber Spaß gemacht hat das nicht.
Das glaube ich dir. So, dann Rumänien weiter. Wie ging es dann weiter?
Genau, und dann bin ich wieder an die Donau gefahren und dann Richtung Schwarzes Meer. Also immer noch Rumänien.
Ja.
Und dann am Schwarzen Meer runter durch Blackout, ja. Bulgarien.
Bulgarien, ja.
Ja, ja. Genau, von Bulgarien in die Türkei. Mhm. Und dann runter erstmal ans Marmara-Meer.
Ja.
Also relativ nah schon an an Istanbul.
Ja.
Genau, in Istanbul rein. Von Istanbul relativ parallel zur Schwarzmeerküste durch die Türkei durch. Mhm. Also ein bisschen weiter im Landesinneren. Mhm. Genau, von da aus dann nach Georgien, Tiflis. Dann nach Armenien rein. Durch Armenien, durch diese ultra hohen Berge da.
Ja.
Das ist richtig krass. In Iran rein.
Ja. Genau. Bist du sozusagen vom Norden aus in den Iran rein,
genau,
ne?
Genau, genau.
Ja.
Ja. Also ich hätte sowieso nur zwei Grenzen zur Auswahl gehabt, entweder von Armenien oder von der Türkei. Aber mir haben ja Leute vorher empfohlen, fahr nach Georgien. Das war immer so ein Traum auch von mir. Und deswegen habe ich diesen Schlenker noch gemacht.
Und wenn du jetzt die Landschaft in Georgien siehst, könntest du da irgendwas Vergleichbares nennen? Hast du sowas irgendwie schon mal? Ich war noch nie in Georgien. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe immer nur im Fernsehen ab und zu mal was gesehen, aber das sind ja auch ganz andere Eindrücke.
Also ich habe letztendlich nicht so mega viel von der wunderschönen Landschaft Georgiens gesehen. Ich glaube, liegt vor allem im Norden, da irgendwo im Kaukasus. Nee, ich kann das schwer vergleichen.
Ist eher hügelig oder ist es eher...
Da, wo ich war, eher hügelig, ja. Und da, wo ich war, auch nicht besonders schön.
Nicht besonders schön, okay.
Nee, also ich war sehr, sehr enttäuscht von Georgien tatsächlich. Aber auch aus anderen Gründen, nicht nur der Landschaft wegen.
Sondern, was war da? Waren die unfreundlich, die Menschen, oder?
Nö, das nicht. Aber ich hatte zu hohe Erwartungen.
Ah, okay.
Also ich war in der Türkei und habe da die krasseste Gastfreundschaft kennengelernt, die ich niemals erwartet hätte. Also die war wirklich unnormal. Und die Menschen waren einfach, ja, fantastisch. Und auch wunderschöne Landschaften. So. Und dann haben die Leute immer gesagt, ja, Georgien, da musst du hinfahren. Das ist so toll und so schön. Und die Menschen sind so super nett und gastfreundlich und so. Ja, da hatte ich natürlich Erwartungen. Und sogar Leute haben zu mir gesagt, ja, Türkei ist ja alles schön und gut, ne, aber fahr mal nach Georgien. Und das schürt natürlich Erwartungen.
Klar.
Ja, dann bin ich nach Georgien gekommen und natürlich war die Gastfreundschaft nicht ansatzweise vergleichbar, weil es kein muslimisches Land ist. Und ja, landschaftlich war da auch nicht besonders viel Schönes, weil ich halt wahrscheinlich einfach in der falschen Gegend war. Und ich glaube, es wird auch richtig schön erst, wenn man so diese kleinen Wege ins Gebirge hochfährt. Ja, das mache ich natürlich nicht mit dem Fahrrad. Ich fahre da nicht so einen Schotterweg nochmal 500 Höhenmeter hoch, um da oben mein Zelt aufzuschlagen.
Ja, und gerade wenn du nicht weißt, was da dich erwartet.
Nee, so auf gut Glück machst du es ja so. Das macht gar keinen Sinn.
Ja.
Genau, deswegen war ich dann halt irgendwie in der Regel in der Nähe von der großen Straße, habe in irgendwelchen Parks, Stadtparks geschlafen und...
Und ging das denn immer, also jetzt auf der Tour, klar, Deutschland hast du noch im Bett geschlafen, bei Freunden, Verwandten und so weiter?
Ja, nicht nur.
Aber war ja noch relativ komfortabel und ich könnte mir vorstellen, dass alles, was dann noch sozusagen im europäischen Ausläufer-Umland sozusagen ist, dass es da auch noch relativ komfortabel sein kann. Hast du denn schwerpunktmäßig im Zelt gepennt oder tatsächlich eher Hostel, Zelt?
Nee, definitiv Schwerpunkt Zelt. Einfach aufgrund der Kosten. Hostels habe ich nur in den großen Städten genommen, also in den Hauptstädten, so wie in Prag war ich im Hostel, in Wien war ich bei einem Freund, Bratislava war ich in einem Hostel, Budapest war ich im Hostel, Bukarest war ich auch im Hostel, Istanbul dann auch wieder. Ja, und das nächste Mal, dass ich in einem Hostel war, war dann erst 2 Nächte in Tiflis und dann nochmal 2 Nächte in Shiraz im Iran und dann erst wieder in Pakistan.
Und ansonsten hast du, war das auch unproblematisch, da irgendwo zu sein?
Total.
Hat nie einen gestört? Hat auch nie irgendwie einer rumgemeckert oder so, dass du da dich hingelegt hast oder so?
Nee. Also hier in Deutschland, wo es sehr illegal ist, habe ich natürlich sehr darauf geachtet, dass ich mich echt verstecke. Und habe es dann aber auch ansonsten immer relativ beibehalten, dass ich jetzt nicht so allzu offensichtlich, wenn es geht, mein Zelt aufschlage, einfach damit ich meine Ruhe habe. Zum Beispiel in Rumänien ist es auch legal, also da könnte ich jetzt mein Zelt auch neben dem Weg aufschlagen, das würde niemanden interessieren, aber das Gefühl sagt dann schon so, ja, versteck dich mal lieber ein bisschen. Ich hatte nur 2-mal in der Türkei, dass ich meinen Schlafplatz verlassen musste. Einmal, das war ein Privatgrundstück, das war wohl mal wie so eine Art Restaurant oder Imbiss, wo so Parkbänke und so kleine Pavillons waren und so, das war offensichtlich verlassen, schon länger. Da dachte ich, ja, dann kann ich da hier oben mein Zelt aufschlagen. Schön Pavillon mit Bank und so. Ja, irgendwann um 9 kam dann, wenn ich hier wollte Kohle haben, so einen richtig übertriebenen Preis, das wären irgendwie umgerechnet 20 Euro gewesen. Ja, hier, dann tschüss. Dann haben sie den Preis einmal ums 10-fache vermindert. Ja, wie immer noch gesagt, nur hau ich ab. Und dann kam da irgendwie eine ganz weirde Situation vorbei, zustande, dass ich irgendwie dann, die haben mich noch eingeladen und wollten trotzdem Geld irgendwie. Und ganz seltsam, da muss ich meinen Schlafplatz verlassen. Und dann noch einmal, das war eigentlich sogar ein ausgewiesener Campingplatz. Nur da war gerade irgendeine Veranstaltung. Und die einen haben gesagt, ja, du kannst da zelten. Und dann kamen irgendwelche anderen, nee, die Veranstaltung ist hier, du kannst hier nicht zelten. Aber ansonsten hatte ich nie Probleme damit.
Okay. Und sag mal, sprachmäßig, Englisch oder was hat am besten funktioniert?
Englisch.
Englisch.
Definitiv. Ich kann auch nichts anderes.
Nee. Aber manchmal ist ja so, wenn man da einem gegenübersteht, der jetzt kein Englischer steht, dann muss man ja auch mit Händen und Füßen irgendwie so. Aber Englisch funktioniert tatsächlich.
Englisch funktioniert erstaunlich gut. Also auch deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Dann trifft man auch immer wieder auf Leute, die Deutsch sprechen.
Ja.
Das war erstaunlich viele. Und ansonsten einfach Übersetzer. Also wenn es halt mal einfach gar nicht anders funktioniert, dann Übersetzer.
Ja, okay. Stimmt. Das habe ich nicht so richtig auf der Pfanne, aber das geht ja auch wirklich total gut, dass man das dann da reinspricht und so weiter.
Genau.
Okay, gut. Gastfreundschaft und so kommen wir gleich nochmal zu, aber mich interessiert das natürlich, jetzt kommst du vom Norden nach in den Iran rein. Wie fandst du den Iran?
Ja, der Iran war definitiv das Land, was am meisten für mich selber verändert hat. Also der Iran hat am meisten mein Weltbild verändert. Weil es das Land war, was am meisten meine Erwartungen völlig ja auch übertroffen hat und einfach völlig anders war, als ich es erwartet habe. Wo ich auch gemerkt habe, ja, das Land, also es ist nicht alles so, wie man hier denkt. Es kann einfach ganz, ganz anders sein.
Möchtest du, dass der Ikerne-Podcast werbefrei bleibt? Wenn ja, dann kannst du mir dabei helfen, dass das auch so bleibt. Auf meiner Website www.ikerne-podcast.de habe ich 2 Möglichkeiten eingerichtet, wie du mich unterstützen kannst. Entweder kannst du mir über PayPal einen Betrag deiner Wahl zukommen lassen oder du klickst dir einfach eine Steady-Mitgliedschaft. Wenn du mich über Steady unterstützt, kannst du dich bald auf exklusive Inhalte und besondere Infos freuen. Und jeder noch so kleine Betrag hilft mir. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Ja.
Ja, ich frage deswegen, weil mich das auch wirklich interessiert. Ich habe einen Freund, Bekannten, der hat iranische Wurzeln, so, ist aber in Deutschland geboren und hat aber noch Verwandtschaft im Iran und sieht die aber nur ganz selten. Weil das einfach weit weg ist und weil jeder so sein Leben lebt und so weiter. Und der war jetzt zuletzt im Iran und ist sozusagen genau in den Beginn der Aufstände geraten. So, ne? Hat da 2 Wochen, wollte er da 2 Wochen Urlaub machen und nach einer Woche oder so ging das da los,
also die, in Teheran? Die Aufstände 2022?
Genau, 2022.
Ja. Oh, 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 oh.
Und hat dann, also das ist ein sehr gelassener Typ und ein sehr zuversichtlicher und ein sehr entspannter Typ. So. Und hat dann auch gesagt, okay, ich bin jetzt nicht in Teheran, sondern bin hier im Hinterland, so, das wird so schlimm nicht sein. Bis dann aber irgendwie die Leute gesagt haben, hey, auch wenn hier nichts los ist, du musst jetzt los, weil du kommst sonst nicht mehr raus aus dem ganzen Bums. Ne? Ja. Du kommst nicht mehr raus. Und dann ist er eben auch früher zurück, als er wollte. Jedenfalls hatte der mir dann auch erzählt von seinen Reisen, vorher auch schon mal in den Iran, und sagte, es ist so ein fantastisches, überwältigendes Land. So. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, mit meinem Indiana Jones Wissen sozusagen, dass da ja tatsächlich eine riesige Hochkultur einfach herrscht, Isfahan und so weiter. Das ist ja unglaublich, was da so auch an Wissen und an Architektur und an Bauwerken und so weiter einfach da so, ja, schlummert kann man ja nicht sagen, was da einfach so mal war und auch noch ist so, ne? Und er sagte eben auch, du täuschst dich, du denkst, wenn du an den Iran denkst, denkst du an Wüste und an karges Land und so weiter.
Und an Lehmhütten
und er sagt, wenn du sozusagen in den westlichen Teil vom Iran, wenn du da lebst, also gerade hoch und dann so westlich von Teheran so, das ist so schön, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das, man sieht es ja eben nicht. Ne? Man hat da ja kaum Möglichkeiten, an Bilder zu gelangen, weil da ja eben
hätte auch man, aber warum sollte man danach suchen?
Ja.
So. Wo ist das Interesse?
Ja.
Also kaum einer weiß hier überhaupt über die Geografie im Nahen Osten.
Ja.
Also wie viele Leute haben mich schon gefragt, ah ja, da warst du ja irgendwie da im Irak und so. Ich so, hä? Was? Wo? Im Irak? Nee, da war ich nicht. Hä? Das hast du doch gepostet. Nein. So, dann merkt man schon, ich habe gar keine Ahnung von der Geografie.
Wo bist du denn dann lang gefahren? Bist du dann tatsächlich auch eher so im westlichen Teil vom Iran entlang gefahren?
Ziemlich in der Mitte. Also ich bin relativ westlich bin ich reingekommen vom Norden.
Ja.
Und dann bin ich die Seidenstraße runter nach Teheran. Das liegt ja schon eher so in der Mitte und dann ziemlich gerade runter.
Ziemlich gerade runter,
nach Isfahan, Shiraz und von da aus dann erst Richtung Osten.
Okay.
Genau.
Okay. Und ich sehe jetzt schon in deinem Gesicht so, das hat dir gut gefallen da, ne?
Ja, so. Allerdings.
Ja. Und wie war es mit den Menschen?
Krass.
Ja?
Also, so freundliche Menschen, das ist einfach unfassbar. Also, ich nenne da immer ganz gerne ein Beispiel, sozusagen der erste Iraner, den ich mit dem Kontakt hatte, das war ein Grenzbeamter natürlich. Und, ja, das war die erste Station, die halt so den Pass kontrolliert hat. Und ja, where do you come from? Germany. Ah, where's your visa? Habe ich ihm das Visum in die Hand gedrückt. Ist er aufgestanden? Ich so, hä, er jetzt? Aus seiner Hütte rausgegangen, hat mir die Hand geschüttelt und mich im Iran willkommen geheißen.
Mhm.
Und ich war so, was? Das war ein Grenzbeamter, der ist gerade aufgestanden, aus seiner Hütte rausgekommen, um mich im Iran willkommen zu heißen. Und das zeigt, das finde ich ganz gut, wie da die Menschen sind. Also, die haben zum einen natürlich ein großes Interesse, dass das Bild vom Iran, was ja ziemlich schlecht ist an und für sich im Westen, was die Menschen haben, dass das verbessert wird. Und zum anderen sind das einfach ultra nette Menschen. Super höflich, also mit dieser Höflichkeit hatte ich auch viel Probleme, aber super höflich, super freundlich und halt eine ultra hohe Gastfreundschaft. Ne?
Und hast du denn auch mal sozusagen dann mit dem Wissen von jetzt einem, der aus Deutschland kommt und der sozusagen da einen Kenntnisstand hat, dass der Iran zur Achse des Bösen gehört und so weiter. Also hast du da auch mal sozusagen die andere Seite irgendwie mitbekommen oder ist es so, dass die Menschen da, was das angeht, einfach auch ganz anders damit umgehen?
Du meinst jetzt politisch die andere Seite?
Genau. Also es ist ja schon so, dass das in Teilbereichen relativ strenge Regeln gelten und dass da auch nicht so mit gespaßt wird. Ne?
Also, nee, ganz und gar nicht. Also dazu ist einfach ganz klar zu sagen, die Bevölkerung ist nicht die Regierung. Und im Iran hassen rund, ja, ich würde sagen, 80-90% der Bevölkerung ihre Regierung. Und zwar richtig. Das dauert in der Regel nicht länger als 5 Minuten in einem Gespräch, bis dir ein Iraner erzählt, wie scheiße er seine Regierung findet. Ja, und man merkt es schon immer mal wieder so, dass da irgendwie ziemlich strenge Regeln herrschen, vor allem so Hijab. also für die, die es nicht wissen, das ist diese Regel mit dem Kopftuch, dass die Frauen ein Kopftuch tragen müssen und so weiter und so fort, beziehungsweise auch, ich glaube, da fallen alle Rechte, beziehungsweise nicht vorhandenen Rechte der Frauen drunter.
Ja.
Ja, und auch genau solche Sachen wie die nicht vorhandenen Rechte der Frauen.
Hm.
Damit bin ich auch immer wieder in Berührung gekommen. Und das zeigt das natürlich auf jeden Fall auch.
Mhm. Also das ist auch schon so bei der, in Anführungsstrichen jetzt, Landbevölkerung, dass man da eben schon auch ein relativ klares Hierarchieverhältnis zwischen dem sieht, was Männer dürfen und was Frauen dürfen. So. Das ist da auch schon so. Oder hast du das Gefühl, dass da, ich will jetzt nicht von Gleichberechtigung sprechen, aber dass Frauen sich da so ein bisschen frei gemacht haben und da auch so ihren Platz sozusagen dann behaupten?
Total.
Ja?
Also iranische Frauen sind in der Regel super selbstbewusst.
Mhm.
Die wissen ziemlich genau, was sie wollen. Ja, sind einfach so richtig straightforward.
Mhm.
Was ich auch überhaupt nicht erwartet habe. Also ich hatte eher so die Erwartung irgendwie, die sind halt voll unterdrückt, dann sind die eher so schüchtern und zurückhaltend und so.
Mhm.
Und dass diese Distanz zwischen Mann und Frau halt sehr, sehr groß ist.
Mhm.
Und ja, Frauen bloß nicht anfassen und so. Mhm. Da war ich schon so ein bisschen ängstlich, nicht, dass ich irgendwas falsch mache.
Mhm.
Ja, und dann kommt da irgendwie eine Frau und umarmt mich erstmal zu begrüßen. Ich so, hä, was? Hm. Was ist das jetzt?
Hm.
Völlig verwirrt und immer wieder so voll auf Körperkontakt auch so, wie hier irgendwie.
Hm.
Also kein Unterschied. Vor allem in den Städten, die wissen diesbezüglich ziemlich genau, was sie wollen. In den ländlicheren Regionen ist es dann schon eher so, dass man merkt so, okay, die Frau hat eigentlich irgendwie gar nichts zu sagen.
Hm.
Und ist dann auch eher so zurückhaltend.
Hm.
Und da muss man auch immer gucken. Manche Frauen, die geben dir dann die Hand zum Tschüss sagen oder zum guten Tag sagen, manche gar nicht.
Mhm.
Manchmal muss ich einfach nachfragen.
Mhm.
Weiß nicht, wusste so, manche wollen es, manche wollen es nicht.
Mhm.
Ja.
Und da bist du auch mit Englisch klargekommen, ne?
Ziemlich gut sogar,
ziemlich gut.
Und auch immer wieder Leute getroffen, die Deutsch sprachen.
Ja, 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 das ist so, das ist so. Also ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der hatte ist nicht der, von dem ich eben sprach, sondern das war ein ganz flüchtiger Kontakt, der hatte jemanden geheiratet, der auch Verwandtschaft im Iran hatte und die hat ihn dann, das war auch ein älterer Mann, mal mitgenommen so und der hat eben auch vorher eine relativ klare Ansage bekommen, wie er sich dazu verhalten hat. Ne? Er sagte, die haben mir gesagt, Alkohol ist kein Problem, nur es darf niemand sehen.
Genau.
Ne?
Genau.
Und er sagt, die haben mir eben ganz klar gesagt, wenn du da irgendwie ein Bier trinkst oder so, dann trinkst du es nicht aus der Flasche, sondern aus einer Tüte so und versteckst dich eben so. Ja. Aber im Grunde kannst du in jeden Kiosk reingehen und sagen, ich hätte gerne ein Bier, so, oben ist nix, hat er alles unter der Theke.
Ja, ja.
So, ne? Und dann kriegst du es eben auch. So,
ne? Also eine Familie, wo ich war, die haben zu mir einfach gesagt, du, im Iran ist alles möglich, alles. Alles, was du dir nicht vorstellen kannst, ja, das gibt's hier auch und man kriegt alles.
Hm.
Also ich habe auch schon einen Alkoholiker im Iran gesehen.
Hm.
Ich habe noch nie so viel Gras wie im Iran gesehen.
Hm.
Also so gefrierbeutelweise, so für eine Person, so okay, na gut.
Hm.
Also da, diesbezüglich, da ist alles möglich und da wird alles gemacht.
Hm.
Und das zeigt auch mal wieder schön, so. Es bringt halt nichts, wenn man es verbietet, ne?
Ja, ja, ja.
Trotzdem konsumieren. Und zum Beispiel auch mit dem Alkohol, da ist es auch so, da brauen sie dann halt alle selber.
Hm?
Ist dann halt oftmals ziemlich gesundheitsschädlich.
Hm?
Wenn da irgendwie hier Methyl entsteht.
Methyl,
genau.
Ja.
Deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, ich trinke da einfach nicht, weil ich keinen Bock habe, wenn da irgend so ein Zeug drin ist.
Hm?
Aber theoretisch hätte ich alles bekommen können.
Hm.
So ist das nicht. Ja.
Wie lange warst du dann im Iran?
1,5 Monate.
Okay.
Also es ist auch das Land, wo ich am längsten war, nach Rumänien.
Hm. Und da hast du aber nicht gearbeitet, sondern bist tatsächlich rum und hast dir Sachen angeguckt. Und
genau. Genau, da bin ich nur durchgereist. Es hätte auch gar nicht funktioniert mit Arbeiten. Also vom Visum her kann er gar nicht arbeiten. So.
Ja. Ja.
Ich hätte natürlich irgendwie ein bisschen Schwarzarbeit machen können, aber lohnt sich dann halt auch nicht und ist dann auch irgendwie wieder gefährlich. Ich will dann nicht rechtswidrig werden.
Hm.
Ich glaube, das möchte man da einfach wirklich nicht.
Nee, das möchte man. Möchte man nicht in Konflikt geraten mit.
Nee, ganz und gar nicht.
Hm.
Nö, da bin ich nur gereist.
Hm.
Genau, 200 davon habe ich halt in Shiraz verbracht, weil ich da stecken geblieben bin.
Okay.
So.
Okay. Warum bist du da stecken geblieben? Weil es da so schön war, oder?
Nee, wegen meinem Visum.
Ach so, stimmt, hast du ja erzählt. Hast du erzählt. Okay,
genau.
Okay.
Ja.
Okay, dann warst du anderthalb Monate im Iran und dann?
Genau, und dann bin ich nach Pakistan rein.
Okay.
Das heißt, Pakistan ist ja, ja bisschen anders, ein bisschen interessanter, würde ich jetzt mal sagen. Hm? Einfach weil ich durch Balochistan durch musste. Balochistan ist ein Separatistengebiet.
Okay.
Das heißt, da ist sicherheitstechnisch ist das da nicht so.
Ah, okay.
Nicht so dolle. Und dieser ganze Teil durch Balochistan durch, wird man eskortiert von der Polizei. Mhm. Und das wusste ich auch schon vorher. Dann bin ich in so einer WhatsApp-Gruppe drin, wo es eigentlich fast nur um dieses, um diesen Abschnitt, Reiseabschnitt geht.
Ja.
Über den Grenzübertritt zum Iran, beziehungsweise zu Pakistan und, und. Das heißt, ich war da relativ gut informiert. Und da lief es dann so ab, dass ich über die Grenze bin.
Ja.
Ganz, nach dem ganzen Papierkram kam ich dann in so ein, so eine Art Hof, mhm, wo die Reisenden warten mussten, bis die Eskorte startet. Mhm. Und die startet normalerweise so alle 2 Tage oder so, aber das ist auch, da ist gar kein System hinter, weil, mhm, manchmal startet sie halt erst, musste 3 Tage warten, manchmal 4 Tage, wie, mhm, auch immer. Kurz bevor wir da waren, war da halt irgendwie eine Straßenblockade, deswegen mussten die anderen Reisenden, die da schon waren, als, mhm, ich ankam, die waren dann halt schon deutlich länger.
Okay.
Genau, und dann darf man das Stück natürlich auch nicht Fahrrad fahren, weil, mhm, die Polizeieskorte will natürlich nicht im Fahrradfahren hinterherfahren, mhm, 700 mhm Kilometer. Mhm. Theoretisch hätte ich eigentlich in den Bus steigen müssen, bin dann aber einfach bei einem deutschen Pärchen im Camper mitgefahren, mhm, Fahrrad oben aufs Dach.
Okay.
Das war dann deutlich komfortabler. Mhm. Genau, und dann in die nächste Stadt, da auch immer noch alles mit Eskorte, also wir hätten nicht mal einkaufen, mhm, dürfen ohne Eskorte. Und das war dann auch so ein Chaos mit dieser Eskorte. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat, dieses Chaos, weil die sprechen halt irgendwie schlecht Englisch, die Polizisten, mhm, sagen aber immer, sie verstehen, was man sagt. Okay. Vielleicht verstehen sie es auch, können nur nicht selber ausdrücken, was gerade Phase ist, mhm, warum zum Beispiel irgendwas gerade nicht funktioniert, wie auch immer. Dann habe ich auch das Gefühl gehabt, oder wir, dass die nicht untereinander kommunizieren. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man einen Bereich in der Stadt verlässt von dem einen Officer, mhm, dann muss die Eskorte wechseln, weil das gehört zu einem anderen Bereich.
Okay.
So, und wenn die dann aber nicht miteinander reden, wo wir eigentlich genau hin müssen oder was sonst noch Phase ist, ja, dann gibt es halt nur,
Kreis.
Ja, es gibt nur Chaos. Mhm. Und da haben wir auch echt, ja, deutlich länger rumgehangen, als wir wollten, einfach weil das nicht, alles nicht funktioniert hat mit dieser Polizeieskorte. Mhm. Und dann haben ein polnisches Radfahrpärchen und ich, wir haben uns dann so zusammengetan und gesagt, ja, nee, let's get out of this, mhm, chaos country. Mhm. Und haben den Bus gleich bis nach Lahore genommen. Mhm. Genau. Und das heißt, ich von Pakistan habe ich eigentlich ziemlich wenig gesehen.
Okay, okay, okay. Aber das war dann ja, das ist aber jetzt schon in unserem Winter sozusagen, ne? Das war dann ja, ja schon so November, ja, Dezember, wenn ich das mal so märchenhaft, ja, überschlage.
Genau. Also, hm, im Iran hatte ich auch schon echt kalte, nee, das war das sogar schon Dezember? Ups. Ende November irgendwie sowas.
Okay.
Also im Iran hatte ich auch schon Frost und so. Ich hatte, okay, sogar schon in Armenien hatte ich richtig Frost.
Okay.
Ja.
Okay. Und dann war es aber auch kalter in oh, Lahore, ging, oder, nö, oder das, ging das?
Nö, das ging voll. In Lahore waren so, was waren das? 20 Grad mittags.
Okay. Okay.
Also sehr, sehr komfortabel.
Und feucht oder eher trocken?
Nö, eher trocken.
Ganz angenehm.
Ja.
Okay.
Ja, so. Das ist halt, Lahore liegt irgendwie so 60 Meter über dem Meeresspiegel. Hm. Also da ist weil es ja halt schon relativ südlich ist. Hm.
Ist das sehr, so eine Hochebene ist das meistens, ne? Irgendwie so. Nee,
Tiefebene.
Tiefebene?
Ja, 60 Meter über normal Null.
Über normal Null, okay, ja, guck mal. Du bist der Geograf.
Und direkt dahinter geht das Himalaya dann hoch.
Okay.
Also
okay,
fährt man nochmal irgendwie 100 Kilometer Richtung Nord und dann geht das richtig hoch.
Okay. Okay. Warst du da im Himalaya?
Nee. Nee, ich bin gleich von Lahore dann nach Indien rüber. Mhm. Also, das ist die letzte Stadt vor der einzigen Landgrenze nach Indien, die man passieren kann. Mhm. Es gibt nur diese eine. Das heißt, da kommen auch alle Reisenden durch, die nach Indien wollen.
Okay, es gibt nur eine?
Es gibt nur eine Landgrenze, ja. Also es gibt noch mehr, aber die kann man nicht überqueren. Also ich weiß nicht, wofür die sind.
Okay.
Ja, das liegt an, dem sehr, sehr schlechten Verhältnis zwischen Indien und Pakistan.
Ja.
Die hassen sich wie die Pest,
ja,
aufgrund der Geschichte.
Ja. Es gibt ja auch so ein kleines, jo, Stückchen Pakistan, ne? Was sozusagen an Indien dann da oben Also es gibt ja einmal so einen Großteil Pakistan und dann gibt es doch so eine Art Exklave sozusagen. Die gehört zu Pakistan, aber die ist nicht an den Rest.
Na komm. Ja, es gibt da ein Gebiet, was Pakistan für sich beansprucht und Indien auch.
Genau.
Ja, deswegen hauen sie sich auch immer aufs Maul.
Hauen sich immer die Körper an, ja.
Aber ich weiß gerade nicht, welche Region
das ist. Wie auch immer. Okay, und dann bist du aber irgendwie nach Indien reingekommen.
Genau. Ziemlich ruckelig und ja, also es war relativ unkomfortabel, sag ich mal so.
Ja.
Also ich bin nach Indien rein, hatte natürlich noch keine SIM-Karte.
Ja.
Kreditkartenlimit war erreicht, weil ich mir am Morgen vorher die neue Kamera gekauft hatte.
Ah, okay. Ja.
Das heißt, ich konnte nicht mal Geld abheben. Dann hatte ich mir am Abend vorher Videos über Scams in Indien angeguckt, hatte dementsprechend natürlich ein richtig schlechtes Bild von Indien, hatte das Gefühl, es gibt nur schlechte Menschen in Indien, die wollen nicht alle scammen. Das war auch nicht besonders förderlich. Genau, also kein Internet, kein Geld und dann ja musste ich halt irgendwo schlafen. Und dann war es schon dunkel, als ich dann in Amritsar, die erste Stadt da, ankam. Und ich wusste, da kann man irgendwie anscheinend umsonst im Goldenen Tempel schlafen. Hatte mir eine andere Reisende gesagt. Dann auf Google Maps gab es diesen Tempel nicht, beziehungsweise hat mich zum falschen Tempel geleitet. Da hatte ich mir die Offline-Karte runtergeladen. Dann habe ich mich irgendwie da durchgefragt. Dann im Dunkeln im indischen Verkehr ist halt auch gar nicht lustig mit dem Fahrrad. Dann bin ich irgendwann beim Tempel angekommen, habe mich dann durchgefragt zu dieser kostenlosen Unterkunft. Ich wusste ja gar nicht, warum überhaupt. Die wussten nichts oder wollten es mir nicht sagen, das weiß ich nicht. Kann es sein, dass sie mich extra in ein Hotel stecken wollten, so. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber auch noch gar nicht, dass meine Kreditkarte nicht funktioniert. Dann war ich bei irgendeinem komischen, günstigen Hotel, das war irgendwie alles super weird und irgendwie dann war da noch einer, der mich offensichtlich da so ein bisschen auch übers Ohr hauen wollte. Dann, weil ich kein Bargeld hatte, musste ich irgendwie was essen und habe mich zu so einer Wohlfahrtsküche durchgefragt, damit ich überhaupt irgendwas zu essen habe. Und das war da auch wieder viel zu scharf für mich. Also mein Magen war so und mein Darm war sehr angeschlagen, weil ich mir in Pakistan mit Trinkwasser in Anführungsstrichen, den Magen verdorben hatte. Das heißt, mir ging sowieso schon mal körperlich auch gar nicht gut. Ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, lass mich in Ruhe. Bin dann zu einem Hostel gefahren, was ich auf Google Maps gefunden hatte. Das kann man aber auch nur mit Bargeld bezahlen. So, dann habe ich versucht, Bargeld abzuheben. Das ging nicht. Kreditkartenlimit erreicht. Ja, kacke, jetzt muss ich diese Unterkunft beim Tempel finden. Und habe dann irgendwie nach, weiß ich, 2,5, 3 Stunden durch diese Stadt geeiert. Auch durch echt Straßen, da willst du nicht durchfahren. Habe ich dann diese Unterkunft gefunden. War völlig tot. Und mein erstes Bild von Indien war halt super schlecht. Also richtig schlecht. Was mache ich hier eigentlich? Du verträgst das Essen nicht. Die Leute wollen dir nicht helfen. Jeder will dich scammen. Irgendwie mit dem Trinkwasser ist super schwierig und so. Und da fühle ich mich gar nicht gut. Es hat sich aber noch ganz schnell geändert tatsächlich.
Damit. Tatsächlich?
Ja.
Dann hast du doch Indien noch lieben lernen können, oder?
Ja, oder für sich schon. Also ich habe auf jeden Fall die guten Seiten von Indien noch kennengelernt.
Ja. Und jetzt bist du da, was geht denn da dir durch den Kopf? So, jetzt bist du da in Indien und im Grunde, ich sag mal so, wie es ist, alles ist irgendwie kacke, so. Und niemand da, der einem irgendwie so ein bisschen helfen kann, so. Was hat dich dann trotzdem irgendwie motiviert, an der Stelle nicht zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich fahr wieder nach Hause?
Ja, du, tatsächlich hatte ich in dem Moment nämlich das erste Mal den Gedanken, nach Hause zu fliegen. Wenn das alles so kacke ist, ja, dann, weiß nicht, fliege ich halt für 2 Monate nach Hause, weil ich halt bis Ende März auf jeden Fall in Indien noch rumfahren muss, bis ich halt im Frühling durch Zentralasien kann. Fliege ich halt für 2 Monate nach Hause, dann muss ich mir das nicht geben. Da dachte ich aber auch, nein, das kann es jetzt nicht sein, du kannst jetzt nicht vor der Herausforderung weglaufen. Du hast nichts von diesem Land gesehen, du hast jetzt einen Tag da drin und willst einfach nach Hause fahren, ohne dass du dem Land wenigstens eine Chance gegeben hast, sich von der besseren Seite zu zeigen. Da habe ich beschlossen, nee, ich fahre erstmal los. Dann hat sich das auch sehr, sehr schnell halt verbessert. Und dann hatte ich aber trotzdem irgendwann wieder den Gedanken, ach, das wäre eigentlich schon ganz nett, ne? Dann habe ich mal nach dem Flug geguckt Der war halt so günstig, dass ich dachte, ja, komm, das ist jetzt die Gelegenheit. Alle Weihnachten danach wird das nicht mehr funktionieren oder werde ich es niemals mehr machen, weil dann die Flüge zu teuer sind. Mhm. Eigentlich wollte ich auch gar nicht fliegen. Ich habe mir immer vorgenommen, nicht zu fliegen. Mhm. Ja, aber dann war halt irgendwie doch die Sehnsucht nach ein bisschen was Vertrauten dann doch größer bei der Gelegenheit.
Es war nicht geplant von vornherein, dass
gar
du,
nicht.
Dass du, also eigentlich
gar
war
nicht.
Geplant, du bist weg.
Ich bin weg.
Bis auf
weg.
Weiteres sozusagen.
Genau.
Mhm. Ja, so aber cool, dass du es trotzdem gemacht hast und nicht irgendwie jetzt dadurch denkst, dass, wie soll ich sagen?
Ich versagt habe.
Genau, dass du ein Schwächling bist oder so, sondern ist doch...
Ja, es sind natürlich auch Gedanken, die einem da kommen.
Ja, aber guck mal, du bist jetzt dann fast 5 Monate weg gewesen.
6,5.
6,5 bist du weg gewesen.
Ja.
Siehst du mal.
Genau.
Und dein Rad steht jetzt aber in...
Das steht noch in Delhi,
mit
der gesamten Ausrüstung. Das war auch von vornherein... Ganz klar, wenn ich das mache, dann buche ich gleich den Rückflug mit und das Fahrrad und die Ausrüstung bleibt da, dass ich gar nicht in die Bedrulle kommen kann, dass wenn ich hier bin, ach, das ist ja doch gerade ganz schön, komm, ich bleib noch mal eine Woche, dann irgendwie, ich habe gerade ein Projekt angefangen, ich bleib noch mal eine Woche, ach, dann und dann ist das Event, das will ich noch mitnehmen, bleib noch eine Woche, nee, sondern dann ist Abfahrt fertig und dann geht's weiter.
Das und den Termin hast du ja jetzt schon und der ist auch dann sozusagen bei dir so eingeplant, jetzt erledigst du die Dinge, die du noch irgendwie auf der Pfanne hast und dann ist gut.
Genau so ist es.
Na cool. Cool. Ja, und jetzt könnten wir über das sprechen, sozusagen, was dir dann noch weiter bevorsteht, beziehungsweise was deine Pläne insgesamt sind, auch so für die Zeit danach. Aber ihr werdet es euch schon denken können, das sparen wir uns auf für die nächste Folge. Ja? Hauke, wieder mal echt super, vielen, vielen Dank für deine doch sehr bildhafte Schilderung und ich merke eben auch bei mir, was das irgendwie so auslöst. Ne? Also wenn du da erzählst, gerade die Geschichte mit dem Iran, wenn man da irgendwie selber dann auch mal eine Berührungspunkte zu bestimmten Dingen hat, dann ja, kriegt man nochmal so einen anderen Blick auf Dinge. Das ist echt schön. Das ist echt schön und deswegen bin ich gespannt, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ja, und dann vielleicht darüber sprechen, was es nicht nur der Iran, sondern was es insgesamt schon so ein bisschen mit dir gemacht hat, bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr auch als Zuhörer und Zuhörerin schon irgendwelche Gedanken bekommen habt, die Haukes Geschichte bei euch sozusagen ausgelöst hat, dann lasst es uns wieder gerne wissen. Ihr könnt wieder gerne eine E-Mail schreiben an moin@ikerne-podcast.de oder eben auf den sozialen Netzwerken nach dem Handle Ikerne Podcast suchen und dort eine Nachricht hinterlassen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nicht nur den Freunden von Hauke, sondern auch euren Freunden vom Ikerne Podcast erzählt. Vielleicht sogar euren Nachbarn, Arbeitskollegen und vielleicht auch all den Menschen, die diese Geschichte von Hauke eben auch inspirieren könnte. Super wäre, wenn ihr auch den Podcast auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens abonnieren würdet. Und ihr merkt, ich ringe so ein bisschen nach Worten, weil ich auch das Gespräch sich erstmal setzen lassen muss und freue mich tierisch auf das nächste Gespräch. Vielen Dank für den Moment, Hauke. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und bleibt stabil.